Ja, ich denke einfach, dass wir beginnen sollten. Und nachdem wir letzte Woche ein Pfingstlied gesungen haben, denke ich, machen wir oder versuchen wir es heute mit einem Weihnachts- oder Adventslied. Und zwar dachte ich an 26, Freue dich Welt, dein König naht. Eigentlich ein Lied, was bekannt sein dürfte. Kurze Verse, drei Verse, wir sollten da alle drei singen. Allerdings bräuchte ich jetzt jemand, der anstimmt. Ja, ich möchte auch diesen Abend ganz bewusst eröffnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich hatte ja schon vor 5 Wochen gesagt, dass ich in einem gewissen Sabbatjahr bin, dass ich keine Bibelarbeiten vorhalte, aber bewusst jetzt dann doch nochmal das Lied, der Segen, und ich möchte auch mit uns noch ein Eingangsgebet sprechen. Himmlischer Vater, wir haben uns jetzt hier in deinem Namen versammelt. Wir wissen, dass du durch deinen guten Heiligen Geist unter uns bist, dass du da bist, wo wir dich jetzt hören, hier im Raum, aber auch da, wo Geschwister zugeschaltet sind. Herr, hab Dank, dass wir deinen Nahen bedenken dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du wiederkommst, dass wir uns freuen, aber auch Sorge haben, ob all die dabei sind, die wir dabei sehen möchten. Herr, so bitten wir, dass du auch diesen Abend dazu benutzen möchtest, dass dein Name verkündet wird, dass dein Reich gebaut wird und dass dein Wille über uns geschehe. Amen. Ich habe heute, und das seht ihr ja schon, 3 Feste, Chanukka, Advent und Weihnachten. Und diese 3 Feste finden wir jetzt nicht im Alten Testament verankert, als eine Vorgabe, diese Feste zu feiern. Ich werde wohl im nächsten Jahr noch mit den 3 übrigen Festen weitermachen. Das habe ich mit Pastor Olaf Latzl so angesprochen schon. Er möchte im Januar wieder einsteigen. Ich werde dann wahrscheinlich wieder gegen Jahresende weitermachen. Das sind einfach so die Termine, die der Kalender mitbringt. Diese Feste, Chanukka, Advent und Weihnachten, finden wir so nicht als Aufforderung in der Schrift, wie wir es eben nachlesen konnten in den anderen Festen, die wir bereits gehalten haben, wo es im 3. Mose, im Levitikus einfach steht, was die Juden tun sollen. Aber wenn wir uns diese Feste jetzt einmal ansehen, Chanukka, Advent und Weihnachten, dann stellen wir fest, wenn wir die gemeinsame Wurzel suchen würden, wie im Matheunterricht, was ist die gemeinsame Wurzel? Die gemeinsame Wurzel ist Dunkelheit. Keins dieser Feste macht Sinn, wenn wir sie im Sommerlicht, im Tageslicht feiern würden. Und auf diese Dunkelheit werde ich heute Abend öfter eingehen. Ich habe etwas Kurzes hier geschrieben, das ist auch im Internet veröffentlicht, zu dem Chanukka-Fest selber. Es ist ein jährliches, achttägiges Fest, was auch jetzt in der dunklen Jahreszeit bei uns liegt. Das hat nichts unbedingt mit Israel zu tun, aber mit uns eben, im November, Dezember etwa. Und es erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels durch Judas Makkabäer oder Makkabäus. Wenn ihr einmal in dem Buch der Makkabäer lest, das steht in den Apokryphen, dann werdet ihr feststellen, was das für eine schreckliche Zeit war. Männer wurden umgebracht, Frauen vergewaltigt, Kinder bedrängt, erhängt, und es war also wirklich schrecklich. Der Tempel wurde verunstaltet, Götzendienst wurde betrieben, Schweine wurden geopfert, es war eine ganz, ganz grausame Zeit. Und dann kam der Aufstand eben durch die Makkabäer, und das ist quasi so ein Schatten von dem, was auch bei Jesus wiederkommen wird. Er kommt zu einer Zeit, wenn es schrecklich ist, wenn es dunkel ist, wenn kein Licht mehr da ist, wenn keine Hoffnung ist. Und das ist sicherlich das, was auch so reinträgt bei uns. Die besondere Geschichte ist natürlich dann die, dass nach dem Talmud, nach der Legende, als der Tempel wieder eingeweiht wurde, es nicht genug Öl gab, weil während der Zeit kein Öl hergestellt werden konnte. Und das, was am Vorrat noch gefunden wurde, hielt offensichtlich nur für einen Tag. Aber dann geschah eben das Wunder, dass das Öl nicht verbraucht war, sondern dass diese Leuchter 8 Tage leuchteten, bis eben wieder eine neue Art von Öl hergepresst werden konnte, sodass also der Zyklus wieder aufgenommen werden konnte. Das erinnert uns sicherlich an die Geschichte mit Elia und der Geschichte, wo sie kein Öl hatte, kein Teich waren, wo auch wieder das Wunder einfach war. Es ist also in dem Buch der Makkabäer nichts Neues, sage ich jetzt mal. Man kann es lesen, aber wenn der eingefleischte Bibelleser die Apokryphen liest, wird er feststellen, irgendwie doch anders. Es ist anders. Ich habe es natürlich auch öfter gelesen, auch hier zur Vorbereitung des Abends nochmal. Es hat viele Bezüge zum Alten Testament, das kann man gar nicht leugnen, aber es ist so geschrieben in einer Form, die dann doch wieder seltsam erscheint. Also wer das Abenteuer eingehen möchte, sagt, okay, jetzt will ich es nochmal nachlesen, bitte, könnt ihr gerne lesen, Makkabäer 1, Makkabäer 2 oder 1. Makkabäer, 2. Makkabäer, gar kein Problem, könnt ihr lesen. Aber es werdet ihr merken, wenn man anderes gewohnt ist, ist es anders. Und deswegen ist es auch so, dass es nicht zum Kanon festgelegt wurde, zu den Büchern, wie die anderen gleichwertig. Gibt es verschiedene Äußerungen von verschiedenen Theologen. Sicherlich, wenn wir die Makkabäer-Bücher gar nicht hätten, sage ich jetzt mal so, würden wir auch nichts vermissen. Also da gibt es keine neuen Offenbarungen und da gibt es nichts, was uns vorenthalten ist. Viel spannender wäre es, sage ich jetzt mal so, wir wissen ja, dass es wohl 4 Korintherbriefe gab und wir haben ja nur 2. Und da wäre mal interessant, die anderen zu finden, was die uns lehren würden, aber auch da bin ich mir sicher, sie würden in dem Kontext dessen, was wir wissen müssen, auch keine neuen Offenbarungen enthalten. So habe ich also heute Abend keinen besonderen Text, den ich da nennen werde, aber ich werde selbstverständlich zu Advent und Weihnachten sehr viel Bibelreferenzen vorlesen und auch darauf eingehen. Es ist ja so, dass die ersten Christen diese Feste, die wir kennen und feiern, nicht wichtig waren. und dass sie ihm auch durch die Christenverfolgung gar nicht feiern und organisieren konnten. Was den ersten Christen wichtig war, das war der Auferstehungstag, Tag des Herrn, das war der Sonntag, und da haben sie sich gleich am Anfang von den Juden abgesondert. Aber ansonsten musste das Christentum sich neu organisieren, neu füllen, und so kam es, dass erst im Laufe der Geschichte sie auch dazu gekommen sind, eigene Feste zu halten. Aber die neutestamentlichen Apostel haben kein Vers, kein Kapitel, wo sie sagen, und nun halte das und das, so wie Gott es uns im Alten Testament gezeigt hat bei den Juden. Das gibt es im Christentum tatsächlich nicht. Aber es ist eine gute Tradition, dass wir Advent gedenken und dass wir auch selbstverständlich hier in dieser Reihenfolge dann Weihnachten feiern. Ich beginne jetzt einmal kurz mit dem, was uns dann in die Adventzeit reinbringt, wogleich ich dann später nochmal was Einzelnes zu Advent sagen möchte. Aber erstmal Grundsätzliches zu dem Advent selber, zu den messianischen Texten. Im Alten Testament finden wir durchgängig Prophezeiungen, dass der Knecht Gottes kommen wird. Und der Knecht Gottes wird uns besonders dann vorgestellt in Jesaja 53 als der leidende Messias. Aber im Alten Testament ist es immer wieder ein Blick auf den Knecht Gottes und dass er das Heil Israels bedeutet, aber dass er auch das Licht der Heiden ist. So heißt es in Jesaja 49,6: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederherzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du sollst mein Heil bis an den Enden der Erde sein. Das dürfen wir nie vergessen, dass die Ururgroßmutter von Jesus eine Heidin war. Das war Ruth. Und wir haben auch immer wieder einen Bezug da drin, dass also die Heiden schon auch immer erwähnt werden. Das ist nichts Neues. Aber so konkret wie im Neuen Testament finden wir es im Alten tatsächlich nicht. Ich sagte gerade, wenn wir von Advent kommen, von Weihnachten kommen, von Chanukka kommen, müssen wir Dunkelheit voraussetzen. Und das ist wirklich die Tatsache, dass es in Israel damals so war. Malachi, der letzte Prophet, ist 400 Jahre vor Jesus verstorben und es war dunkel geworden. Da kämpften die Zeloten, Jesus hatte einen Jünger dabei, da waren die Sadduzäer, da waren die Pharisäer, aber sie beruhten mehr auf der mündlichen Überlieferung und sie hatten nicht den Anspruch, den eigentlich die Schrift hatte. Denn die Schrift sagt immer, wie es sein soll, und die Pharisäer haben das runtergebrochen, wie es sein kann. Also sie hatten das Gesetz, sage ich mal, in der Tradition so ausgelegt, dass es praktisch war, es zu tun. Und das sehen wir im Besonderen in der Bergpredigt oder auch in der Feldrede. Da lese ich jetzt nur anzugsweise, um uns da reinzubringen. Da heißt es in Matthäus 5, 21, 22 vom Töten: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll das Gericht schuldig sein. Und dann sagt Jesus: Ich aber sage euch. Und jetzt merken wir die Abweichung. Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Und wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rat schuldig. Wer aber sagt, du nah, ist des höllischen Feuers schuldig. Und das könnt ihr dann nachlesen in der Feldrede, im Lukas oder auch in der Bergpredigt bei Jesu, dass es immer wieder darauf ankommt, ihr habt gehört und ich sage euch, auch vom Ehebrechen, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht zu begehren, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Oder vom Schwören. Ihr habt weiter gehört, dass es zu den Alten gesagt ist, ihr sollt kein Falsch eidschwören. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und da merken wir einfach, so wie die Pharisäer, so wie dieses ganze Priestertum die Sachen so runtergebrochen hat, dass man sagt, ja, komm, ich weiß Bescheid, also jetzt übertreibt man nicht deine Rolle. Und Jesus zieht das wieder zurück und sagt, nein. Und das ist ganz klar theologisch gesehen schon eine Dunkelheit. Da fängt die Grauzone an, wenn wir Spuren verwischen und sagen, naja, eigentlich müssten wir das so sagen, aber damit wir keinen Ärger bekommen, sagen wir es einmal so. Und das war die Dunkelheit Israels und dazu kommt natürlich auch die Dunkelheit der Heiden. Und auch da lese ich jetzt ein Kapitel aus Jesaja, Kapitel 60. Da heißt es, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Es wird nicht generell Licht auf Erden. Nur über den, die sich an Jahwes Weissagung orientieren und nur wo Jahwe selber sich offenbart, da wird es Licht. Wir haben also keine Allversöhnung, dass alles schon wieder gut wird, sondern wir haben wirklich nur eine punktuelle Beleuchtung, da wo Menschen sich dem Licht anvertrauen. Und das müssen wir jetzt auch im Hinterkopf behalten, wenn ich gleich immer wieder vor und zurück springe, aber auch sicherlich dann am Ende bei Weihnachten landen werde, weil Jesus das den Menschen damals gesagt hat, was sie kannten. Wenn Jesus sagt zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt, dann provoziert er etwas, weil die Juden damals immer etwas vom Licht und von dem, was kommen wird, zusammenbrachten. Und das Licht und die Gegenwart Gottes ist ja auch was ganz Bezeichnendes. Das gab es eigentlich nur bei zwei Menschen. Einmal bei Mose, als er die Gesetze abholte. Da strahlte er so, dass sein Antlitz so leuchtete, dass er eine Decke nehmen musste. Und dann später einmal auf dem Berg der Verklärung bei Jesus, als das Licht leuchtete. Aber dieses Licht, von dem ich jetzt spreche, hat nichts mit dem elektrischen Strom zu tun. Und das müssen wir jetzt auch heute Abend versuchen zu verinnerlichen. Wenn die Bibel vom Licht spricht, spricht sie von der Schrift. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht und so weiter. Und ich benutze auch ungern das Wort Gesetz, was wir selbstverständlich in der Tora haben. Aber Gesetz meint eigentlich Weisung. Wir haben die Weisung Gottes, wie wir leben sollen. Und wenn wir nach den Weisungen Gottes leben, dann leben wir in seinem Licht, in seiner Nachfolge. Und das ist eigentlich der Punkt, weswegen ich sage und auch klar ist, Advent macht nur im Dunkeln Sinn. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass wir in einer Zeit leben, die dunkel ist, sehr wohl draußen, von der Jahreszeit abhängig, aber auch spirituell von dem, was wir von Gott heute hören oder was verwischt irgendwelchen Büchern steht. Der Zusammenhang, wo Jesus jetzt sagt, ich bin das Licht der Welt, findet statt an einem Laubhüttenfest. Eins der Feste, was wir eben nicht bedacht haben, was wir im nächsten Jahr, so der Herr will, dann ausreden werden und besprechen werden. Aber Jesus geht an diesem zu einem Laubhüttenfest, das lesen wir in Johannes 7. Da heißt es, aber am letzten Tag des Festes, Laubhüttenfest, da wird bedacht, wie Israel in der Wüste ohne Schutz war, ohne Haus. Und wenn die Juden das feiern, dann muss es auch so gefeiert werden, dass das Dach nicht dicht ist, sondern dass man nachts die Sterne sehen kann, wie die Väter in der Wüste die Sterne gesehen haben. Aber am letzten Tag des Festes, da der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann sagt er, Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den sie noch empfangen sollten, die an noch nicht glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und als Jesus das sagt, da entsteht ein Zwiespalt im Volk, weil die genau verstanden haben, was er jetzt gesagt hat. Und es scheint so, das ist jetzt nicht chronologisch überliefert, aber es scheint so, dass Jesus jetzt in diesem Zusammenhang auch davon sagt, die Ich-Bin-Worte und das Laubhüttenfest stehen wohl in einem Zusammenhang. Denn an dem Laubhüttenfest gedachten die Juden nicht nur der Zeit in der Wüste, sondern sie hatten auch einen Leuchter aufgestellt, der deutlich Licht verbreitete. Und sie hatten um den Tempel rum Fackeln, die Licht verbreiteten. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jerusalem auf dem Berg. Und wenn das angeleuchtet ist, dann konnte das jeder sehen. Kilometerweit war das zu sehen. Das ist übrigens, das kennt ihr in den Alpen, in den Bergen auch. Nachts haben gewisse Hütten einfach ihr Licht an, dass sich Wanderer, die sich verspätet haben, sich orientieren können. Da ist Licht und da muss ich hin. Und es scheint so, als wenn Jesus jetzt in diesem Augenblick sich für diese Worte entscheidet, mit dem, dass er sagt, ich bin das Licht der Welt. Damit sagt er quasi, ich bin der Messias, der kommen soll. Und legt quasi den Schwerpunkt darauf, ich bin das, was ihr erwartet. Weil das Licht war ja immer wieder verheißen. Was am Laubhüttenfest auch noch beleuchtet wurde, war die Tatsache der Wolken- und Feuersäule. Ihr wisst ja in 2. Mose 13, dass Gott da im Schutz des Volkes einfach diese Wolken- und Feuersäule gibt, damit das Volk Tag und Nacht wandern kann. Und zwar plant Gott die Schwachheit seines Volkes ein. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen, sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, führte es durch die Wüste zum Schilfmeer, Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Wenige Verse weiter heißt es, und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Und auch das wurde selbstverständlich thematisiert am Laubhüttenfest. Und wenn wir heute Abend den aaronitischen Segen sprechen, dann heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Antlitz über dir. Und das hat auch etwas wieder damit zu tun, wenn Gott uns anleuchtet, wenn sein Schein uns erreicht, dann sind wir in seinem Schutz, in seinem Segen. Mögen Menschen unseren Leib zerstören, das mag sein, aber sie können nicht den Glauben und die Seele und das haben, was Gott erleuchtet. Das geht nicht. Und das werdet ihr jetzt feststellen, ist in den Evangelien immer wieder zusammengesetzt worden. Das, was aus dem Alten Testament kommt, ist im Neuen immer wieder besprochen worden. Und die ersten Menschen, die zum Glauben kamen, das waren ja Juden. Wir Heiden kamen ja später. Und die Juden hatten hier die Brücke. Ich lese einen Text, der ist ganz bekannt, der Prolog aus dem Johannesevangelium. Wenige Verse. Kommen heute Abend dann nochmal drauf zurück im Laufe des Abends. Aber Johannes eröffnet sein Kapitel oder sein Evangelium mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in der Welt gekommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und da wird auch immer wieder hingewiesen, dass Jesus eigentlich das Licht ist, was ganz wichtig ist. Es geht nicht um die Kerzen auf dem Tisch, es geht nicht um die elektrische Versorgung in den Decken oder Fußboden, aber wir haben, das Licht ist eigentlich das Wort Gottes und Jesus in seiner Person, dass er uns den Weg leuchten will. Und das ist auch dann das Gericht, was wir dann lesen in Johannes 3,19. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und bis auf den heutigen Tag ist es so, in jeder Kriminalstatistik gibt es einen Zusammenhang zwischen den Jahreszeiten. Auch wenn dreiste Einbrecher heute vormittags schon kommen, so ist im Schutz der Dunkelheit die Kriminalität viel höher. Man hofft, nicht gesehen zu werden. Als wir Missionare in Afrika waren und auch Diebe und Einbrecher um das Gelände schlichen, hatte ich zwar immer eine Taschenlampe dabei, aber ich habe sie nie benutzt. Weil wenn ich eine Taschenlampe in der Dunkelheit benutzen würde, wüsste man ja meine Position. Deswegen habe ich sie nicht benutzt. Erst wenn ich funkelnden Augen sah, dann habe ich sie benutzt als Waffe, nicht um zu schlagen, sondern ins Gesicht anzuleuchten, damit die Augen wehtun und man nicht so schnell flüchten kann. Ist natürlich gefährlich, will ich auch niemand empfehlen, das zu machen, weil dann kann es an den Augen, kann es zu bösen Folgen kommen, die man nicht möchte. Aber das ist eigentlich die Sache, wenn ich in der Dunkelheit bin und sehe Licht, dann gibt es da eine böse Verbindung. Wenn ich jetzt eine Taschenlampe habe, stehe irgendwo am Abgrund, leuchte runter, sehe eine Schlange, dann würde keiner von uns glauben, dass durch die Taschenlampe diese Schlange dahin projiziert wurde. Sondern die Schlange war schon da, aber im Licht der Lampe sehe ich sie. Sie war da. Und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes deckt ja auf. Es deckt das auf, was aber schon da war. Es projiziert nichts rein. Wenn die Schrift sagt, dass wir böse sind, dann sind wir böse. Aber das Böse sehe ich doch erst im Licht der Wahrheit des Heiligen Geistes, wie böse ich bin. Es ist einfach zu sagen, dass wir beten sollen und so weiter. Aber wenn ich nicht glaube, zu wem soll ich denn dann beten? Wie soll das denn alles funktionieren? Das brauche ich also als Background. Und Jesus bezeichnet sich also jetzt hier in diesem Selbstzeugnis dazu, dass er das Licht ist. In Johannes 3, 20-21 lesen wir, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das ist genau das jetzt aber. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke Gott getan sind. Also, das Licht hat eine ganz tiefe Bedeutung für uns, wobei wir nicht an elektrisch Strom denken dürfen, nicht an Petroleum, nicht an eine Fackel, sondern an das Wort der Verkündigung Gottes. Ich könnte jetzt viele Bibelverse hier zitieren, die uns aber, glaube ich, jetzt so vor Augen sind, die ich gar nicht erwähnen muss. Der Unglaube des Volkes ist einfach der, dass sie in der Dunkelheit bleiben möchten und dass sie sich nicht zum Licht ziehen. Wenn wir aber mal durch die Psalmen gehen, durch die alttestamentliche Literatur, dann werden wir feststellen, dass einige sehr wohl schon sehr früh erkannt haben, was das bedeutet. So sagt zum Beispiel der König David im Psalm 36, 10, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte sehen wir das Licht. König David hatte kein Theologiestudium, aber der Heilige Geist hat auf ihn gewirkt und er wusste das, dass in dem Licht wir das Licht sehen. Und was tut denn das Licht? Das Licht spiegelt die Reinheit, die Herrlichkeit Gottes und seine Heiligkeit. Und ihr müsst euch vorstellen, dass auch das ganz wichtig ist, in der damaligen Zeit in Jerusalem ohne elektrischen Strom, war es ja so, dass der Tempel eine goldene Kuppel hatte. Und wenn diese goldene Kuppel in der Sommerzeit von der Sonne angestrahlt wurde, war auch das wieder kilometerweit zu sehen. Das hat reflektiert. Und so haben wir, wenn ich das zusammenbringen darf, Jerusalem als Ausgangspunkt beider Seiten. Irgendwann lernt man das in der Physik und vergisst es wieder. Es gehen die Zentripetalkraft und die Zentrifugalkraft. Das bedeutet nichts anderes. Erstmal hat Jerusalem alle Menschen zu sich hinziehen lassen. Sie sollten nach Jerusalem kommen, anzubeten. Das ist zentripedal, anziehend. Und dann kommt der Missionsbefehl von Jerusalem weg. Das ist zentrifugal, diese Fliehkraft. Wenn wir das kennen vom Kinderkarussell, dann fliegt es nach außen, ne? Es strömt aus. Oder unsere Frauen kennen das als Gemüseschleuder, wenn es nach außen gedrückt wird. Oder die Waschmaschine hat beides. Sie hält die Trommel im Kern und drückt dann die Wäsche nach außen. Und das ist Jerusalem. Auf der einen Seite sollten alle hinkommen und sehen und dann später sollen sie von Jerusalem weggehen. Und später werden sie in Jerusalem wieder gesammelt. Und das ist auch in unserer Zeit deutlich. Ich bin absolut gegen all das, was geschieht, auch gerade gegenüber Juden. Aber das war immer der Punkt, wo sie gesammelt wurden. Sie waren in alle Länder zerstreut. Und sind dann durch das Not, durch die Elend, durch die Dunkelheit wieder zurückgegangen. Genau das, was die Schrift auch sagt, was sie tun werden, auch in Zukunft. Also Jerusalem wird immer eine Rolle spielen. Entweder kommt von Jerusalem das Gute, die Zentrifugalkraft, oder sie gehen wieder zurück, dass sie dorthin getrieben werden. Jakobus schreibt, dass alle guten Gaben und alle vollkommenen Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung noch Wechsel ist, Lichts der Finsternis. Und das ist dann später der Missionsauftrag, den die Jünger ereilen. Und jetzt aber wieder, ich springe so ein bisschen, das merkt ihr, weil ich kann das Neue Testament ohne das Alte nicht erklären, brauche ich einen Vers aus Jesaja 42, achtet drauf, was da steht. So spricht Gott der Herr, der Himmel, der die Himmel geschaffen und ausgebreitet, der die Erde gemacht, ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt, den Geist des Denkens, die auf ihr gehen. Ich bin der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit, halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst. Die Gefangenen aus dem Gefängnis führen, die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Jesaja 42, 5 bis 7. Und genau das ist alles bei Jesus geschehen. Er hat Blinden die Augen geöffnet. Er hat Menschen, die nicht gehen konnten, dazu bewegt, dass sie ihr Bett nehmen und wandeln können. Das könnte ich alle Geschichten des Neuen Testamentes erzählen. Aber ich möchte mich auf eine berufen. Und zwar, dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet werden. Es gibt eine Geschichte, die mich sehr berührt. Die steht in Markus 10, ganz einfach nachzulesen, Markus 10, 46 und folgende. Da kommt Jesus mit seinen Jüngern nach Jericho. Da heißt es, und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und das ist jetzt die Frage an uns und an die lieben Freunde, die auch hier zugeschaltet sind. Gibt es da eine Berührung zu unserer Situation und zu der damaligen? Dieser Bartimäus war blind, er konnte nicht sehen. Und wir mögen sehen können, aber sind für viele Dinge blind, die wir nicht sehen. Und das ist jetzt die Frage, rufen wir, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ich möchte sehend werden, ich möchte erkennen, was falsch ist. Aber dazu müssen wir Jesus erstmal zutrauen, dass er uns helfen kann. Selbstverständlich wissen wir, dass er es kann. Aber wenn ich jetzt da stehe in meinem Problem, dann muss ich ihm zutrauen und sagen, Herr, bitte hilf mir. Aber wenn ich das sage, dann muss ich auch glauben, dass er es tun kann. Und das ist die Frage, wie sehend bin ich, wie weit bin ich im Geistlichen, dass ich Jesus das anvertrauen und zutrauen kann. Und da ist auch die Frage, ob die Augensalbe des Heiligen Geistes uns da noch fehlt oder ob wir das schon sehen können, diesen Blick haben. Zurück zur Geschichte. Viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann heißt es weiter, und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Sie riefen ihn, den Blinden, und sprach, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Geschwister, das ist für mich das Größte. Dass jetzt die Menschen sagen, sei getrost, er ruft dich. Da wussten die Jünger, jetzt geschieht was. Und sie sprechen ihm jetzt schon den Mut zu, sei getrost, er ruft dich. Und wenn Jesus uns ruft, dann geschieht was. Weil dann treten wir in sein Licht, dann treten wir in seine Autorität, wenn er ruft. Und da heißt es weiter, da warf er seinen Mantel und sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend, folgte ihm nach auf dem Wege. Was ist dein Wunsch an Jesus heute Abend? Was antworte ich, wenn er fragt, was willst du, dass ich tue? Wisst ihr, Geschwister, wenn wir uns Jesus zuwenden, wenn wir uns seinem Licht zuwenden, dann werden automatisch gewisse Nöte, die wir haben, weniger, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Aber wir müssen das auch zulassen, dass wir in seine Gegenwart wollen. Ich sage nicht, dass alles einfacher wird. Das sage ich nicht. Viele Menschen sind als Märtyrer gestorben, weil sie zu Jesus gegangen sind, weil sie sich zu ihm bekannt haben. Aber eins ist auch klar, wenn wir uns ihm zuwenden, dem Licht zuwenden, dann werden Nöte geringer. Und wenn wir das noch hören, sei getrost, er ruft dich, dann ist es das Größte, was wir hören können. Die Frage ist halt, haben wir die Erwartung von dem Licht, wenn er kommt, auch jetzt Heiligabend, haben wir die Erwartung wie der blinde Bartimäus? Und das andere, was wir auch fragen müssen, haben wir Freunde, die uns zu Jesus führen können? die brauchte Bartimäus. Die kamen dann. Und haben wir Freunde, die uns ermutigen können? Haben wir Leute in der Gemeinde, die zu uns sagen können, sei getrost, er ruft dich? Das ist eigentlich hier der Punkt. Und das ist auch die Frage, rufen wir nach Heilung, rufen wir nach Vergebung, rufen wir nach Erbarmen? Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. In seinem Licht wird alles offenbar. Und dann erkennt er, wie blind er ist, wie blind wir sind. Und das ist die Frage, die ich auch heute Abend stellen müssen. Willst du das? Wollen wir uns darauf einlassen, in das Licht zu gehen? Dann wird Weihnachten 2018 ganz anders sein. Oder wollen wir verdunkeln und vernebeln? Hier fragt uns Jesus heute Abend, was willst du, dass ich für dich tue? Ich kann aber nicht von dem Licht sprechen, um nicht auch ein warnendes Wort zu sagen. Der Luzifer ist der Lichtträger. Lux ist Licht und Fähre ist Tragen. Und das ist ein Irrlicht, was uns umgibt, was Satan streut. Da ist das Blaulicht. Wenn wir das sehen, dann bekommen wir Angst. Wir brauchen noch gar keine Sirenen hören, wir sitzen im Auto, schauen im Rückspiegel, sehen das Spiegeln, bekommen wir Angst. Da sind Menschen in Not. Oder das Rotlicht der Verführung, auch so ein Irrlicht, wo Menschen meinen, Vergnügung zu finden. Oder das Rampenlicht des Egoismus von Schauspielern, von Sportlern, all die, die meinen, sie müssen da im Rampenlicht stehen. Das ist ein künstliches Licht. Auch das Scheinwerferlicht. Wenn jetzt jemand da vom Knopf drückt und im Weserstadion geht das Licht an, dann werden schon mal 20.000 nach dem Schall greifen, auch wenn er aus Versehen nur auf den Schalter gedrückt hat. Ne? Heimspiel, da muss ich hin, das kann ich nicht. Flutlicht spielen. Das ist auch nicht das Licht, das Blitzlicht. Das Blitzlicht, was uns entstellt und bloßstellt. Sondern bei Jesus haben wir das warme Licht, was uns Wärme gibt, was Dinge zeigt, aber was uns nicht bloßstellt. Und ich muss das wirklich sagen, ich bin seit vielen Jahren bei dem Herrn im Glauben unterwegs in der Nachfolge. Und er ist so barmherzig mit mir. Der zeigt mir immer wieder Dinge, die falsch laufen. Aber es ist kein Überrumpelungskommando, sondern Schritt für Schritt, pädagogisch, da noch und das und so weiter. Und so bin ich ausgefüllt mit dem, was ich erkennen darf, zu verändern. Und das geht nicht immer automatisch von alleine, sondern es ist auch oft Kampf und eine Willensentscheidung. Und das geht auch nicht immer gleichmäßig. Aber das ist so, wie Jesus ist. Er zeigt uns immer wieder neue Punkte, immer wieder dunkle Punkte, die geändert werden müssen. Wer kennt das nicht? Die Vogelschwärme der Kraniche, die im Herbst aufbrechen. Die haben so einen Kompass in sich und die wissen genau, jetzt muss ich nach Südafrika. Die Zugvögel sind Geschöpfe Gottes, genau wie wir Geschöpfe Gottes sind. Aber da gibt es zwischenzeitlich Zugvögel, die fliegen nicht mehr nach Nordafrika. Die haben sich hier zivilisiert. Europa wird wärmer, Futter finden sie das ganze Jahr über, warum soll ich den Weg antreten? Und so ist es auch bei uns. Wir haben das Innere nicht mehr so ausgerichtet auf die Heimat, da wo wir eigentlich hingehören, sondern wir haben uns bequem eingerichtet, wir genießen die Dinge, wahrscheinlich auch mit Recht. Aber wir sollten uns wieder zurückorientieren, da wo wir hingehören und nicht da, wo wir uns bequem machen. Auch hier in Bremen, an Glockentürme, sage ich mal, mangelt es uns hier nicht. Aber so viel wie ich weiß, in aller Bescheidenheit, in aller Demut, der Leuchtturm steht an der Schlachte. Glockentürme haben wir genug. auch das Licht, was heute Abend ausgestrahlt wird, in verschiedenen Bereichen des Landes, über die Kontinente vielleicht. Das ist der Punkt, wo wir einfach dem Herrn dankbar sein dürfen, dass es diesen Ort geben darf. Nicht übermütig werden, aber dankbar und selbstbewusst. Das Licht ist erstmal eine Standortbestimmung. Wo stehe ich? Und dann ist es natürlich auch die Frage, es verdeutlicht die Lage. Ist das gefährlich, wo ich bin? Ist das sicher, wo ich bin? Sollte ich umdrehen? Sollte ich mich auf den Heimweg machen? Und dann ist es auch immer wieder dieses Licht der Nachfolge, wenn wir in der Nähe Jesu sind. Jesus nachfolgen wird bedeuten, im Licht zu wandeln, bei ihm zu sein. Das ist also das Licht Zions, die Völker im Dunkeln und für uns das Licht der Heiden. Das Evangelium hat ja eine ganz interessante Wirkung. Es verändert. Und es ist halt immer die Frage, in was für eine Richtung verändert uns das. Zum Beispiel in Afrika war es so, dass die Sonne die Butter auf dem Tisch weich gemacht hat. Und wenn die Afrikaner ihre Lehmhäuser gebaut haben, dann hat dieselbe Sonne den Lehm getrocknet und es wurde steinhart. Es war dieselbe Sonne. Und so ist es auch mit dem Licht. Die einen flüchten sich und wollen das Licht nicht sehen und die anderen lassen das Licht auf sich scheinen, weil sie wissen, es tut mir gut. Und somit ist Advent und Weihnachten eine ganz wichtige Sache des Heilsgeschehens. Ich habe natürlich im Laufe der Jahre auch zu Weihnachten viele Predigttexte auslegen dürfen. Und ein gewaltiges Kapitel ist für mich immer im Titusbrief, als aber erschien und so weiter, die Herrlichkeit und Gnade Gottes. Das ist ein ganz gewaltiger Text, das ist wie so ein Indianerzelt mit drei Stangen. Ich möchte aber euch auch noch mal einen Text vorlesen, der mir vor Augen ist. Vielleicht werde ich den nächstes Jahr einmal auslegen. Da heißt es in Lukas 2, da ist diese Darstellung Jesu im Tempel, da heißt es in Lukas 2 in Vers 27, und er kam aus Anregung, also Simon, des Geistes in den Tempel, und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, dass wir ihn täten, wie man pflegt, nach dem Gesetz, da nahm er ihn, Jesus, auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Ist Jesus. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen. Ein Licht zu erleuchten die Heiden. Wir brauchen Licht. Wir brauchen das Licht in unseren Herzen, in unseren Augen. Aber wir können nicht selbst leuchten. Wir haben keine Energiequelle. Wir sind nur Reflektoren. Das Licht muss auf uns scheinen und wir können es weitergeben. Aber wir haben keine Batterie in uns, die Licht scheint. Wir haben nicht die Kraft, irgendwelche Wunder zu tun oder irgendwelche Dinge. Ohne Jesus geht da nichts. Und ich komme so langsam zum Ende der drei Feste, Chanukka, Advent und Weihnachten, die immer wieder Licht voraussetzen. Aber die dunkelste Stunde war, als der Sohn Gottes starb. Es heißt in Lukas 23, 44, 46, es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das war die dunkelste Stunde auf Erden, als der Sohn Gottes starb. Da war es aber so richtig dunkel. Wir wissen dann von den römischen Soldaten, von den Zeugnissen, dass dann viele sagen, wahrlich, das war der Sohn Gottes, auch nach dem Erdbeben und so weiter. Aber ich glaube, der Punkt ist die Dunkelheit, die Finsternis. Nicht, dass die Erde gebebt hat, das will ich jetzt nicht schwachreden und nicht kleinreden, aber es ist einfach der Punkt der Tatsache, da war es richtig dunkel. Wir Europäer, Mitteleuropäer, haben uns hin und wieder an die Sonnenfinsternis gewöhnt. Aber ich weiß von vielen Naturvölkern, die richtig Angst haben, wenn die Sonne sich verfinstert. Und als vor Jahren der Irakkrieg war und die Ölfelder brannten, hat die Sonne sich auch verfinstert. Und auch das haben viele als ein böses Zeichen gesehen. Unsere Astronomen warten drauf, dass mal wieder so eine Sonnenfinsternis geschieht. Weil sie wissen, das geht vorbei. Aber sie wird wirklich kommen und nicht vorbeigehen. Und das ist eben, was mir Sorge macht. Wenn der Herr wirklich wiederkommt und ich nicht alle Kinder an der Hand habe, davor habe ich Angst. Das macht mich traurig. So ist Advent so ein Gemisch. Auf der einen Seite eine Freude, er kommt, das Licht kommt. Und die Traurigkeit eben, bin ich meiner Position gerecht? Habe ich das getan, wozu ich beauftragt war, erfüllt? Und wenn mir klar ist, ich habe es noch nicht, dann mein Wunsch, es besser zu tun, auf jeden Fall möchte ich Ewigkeitsfrucht mitbringen, wenn der Herr dazu Gnade schenkt. Ich glaube persönlich, dass Weihnachten erst im Rückblick auf das Kreuz verstanden werden kann. Ich will Weihnachten nicht kleinreden. Dass der Zacharias stumm wird, dass Johannes der Täufer geboren wird, dass der Engel zu Maria kommt, dass der Engel zu Josef kommt und sagt, flüchte mal nach Ägypten. Und diese ganzen Geschichten drumherum, die möchte ich nicht kleinreden. Aber erst am Kreuz wird dann wirklich deutlich, was das bedeutet hat, was da angefangen hat. Was da begonnen hat im Stall in Bethlehem. Da war es auch Licht. Da kamen die Sterne, leuchteten, da kamen weise Männer und beteten Gott Jesus an. Und wir kennen diese ganzen Geschichten. Aber wenn wir jetzt von Golgatha nach Bethlehem blicken, liegt südlich so 7 Kilometer entfernt, da liegen da 30 Jahre des Lichts, wo Jesus nicht nur dem Bartimäus die Augen aufgetan hat. So ist Weihnachten eine Freudenzeit, denn es heißt in Lukas 2, fürchtet euch nicht. Übrigens, das steht immer, wenn Jesus irgendein Gott erscheint. Ne? Dann hat man natürlich Angst, ist ja klar. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das gehört auf jeden Fall dazu, dass der Heiland geboren ist. Und wenn er nicht geboren wäre, hätte er nicht gekreuzigt werden können. Und doch ist es so, dass am Kreuz die dunkelste Stunde ist. Bei seiner Geburt scheint Licht. Da kommen Menschen zusammen. Da ist Freude. Als er gekreuzigt wird, ist Trostlosigkeit, ist Dunkelheit. Und so ist unsere Welt auch etwas, die oft in dieser Dunkelheit zugeht und scheinbar nichts vermisst. Und das ist das Traurige. Dass wir Menschen haben, die den Eindruck haben, es ist alles in Ordnung. Und so wünsche ich wirklich allen, die in dieser Advents-Weihnachtszeit sind, dass der Herr sie selber erleuchten möchte, sie anscheinen möchte, in ihrer Dunkelheit aufsuchen möchte. Wir haben ja nur noch eine verkürzte Adventszeit. Früher ursprünglich ging die Adventszeit mal 6 Wochen. Und da Samst und Sonntage nicht mitzählen, war es dann so, da war es eine 40-tägige Fastenzeit. Ich habe Sonntag in Hohen Tor gepredigt und da war das Antipendium an dem Altar, an der Kanzel und auf dem Abendmahltisch war es in Violett. Und das ist das Zeichen der Buße. Denn das ist klar, wenn Jesus kommt, dann müssen wir bereit sein. Dann müssen wir vorher Buße tun. Deswegen, ich will das alles nicht schlecht reden, aber Adventszeit setzt Dunkelheit voraus und nicht Glühwein und nicht Bratwurst. Das mag alles ganz gut sein, ganz wichtig sein, das will ich nicht sagen. Aber es bedeutet erstmal für mich als Christen, für uns als Christen, dass wir uns bereit machen vor dem oder auf das, was kommen wird. Und so möchte ich den heutigen Abend und diese Reihe, diese unvollendete Reihe der Feste schließen mit den Worten des Apostel Paulus, dass er dem jungen Timotheus schreibt. Wir haben ja im Neuen Testament Pastoralbriefe, das ist der erste und zweite Timotheus und der Titusbrief. Und in dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, schreibt er ihm da was, was richtig wichtig ist. Das merken wir schon an den Worten, wenn Apostel Paulus zu Timotheus schreibt, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt, hat das gute Bekenntnis. Entschuldigt bitte. Das hat sowas Ähnliches wie eine Schwurformel. Ja? Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis. Dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige, allein Gewaltige, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre, ewige Macht. Amen. Ja, liebe Geschwister, an dem Punkt müssen wir jetzt für dieses Jahr erstmal die Bibelarbeiten beenden. Im Januar wird Pastor Olaf Latzel, das wird ja noch bekannt gegeben, hier wieder vorne stehen, weitermachen. So der Herr Gnade schenkt und die Möglichkeit gibt, werde ich dann nach den Herbstferien in Bremen, das wird so Mitte Oktober 2018 sein, wieder einsteigen. Oh, 20, nein, 19. Jawohl, jetzt sind wir ein bisschen weitergerutscht. Also im Oktober 2019 und dann einfach mit den verlorenen Festen, die ich nicht geschafft habe, aufholen, beziehungsweise dann auch uns einen Schritt weiterführen in neue Thematiken. Ich wünsche dem Herrn befohlen, euch anvertraut, alles Gute, Gottes Segen und seinen Frieden. Bis dann. Tschüss.